Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 257. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Gasel gehabt haben, Michael.
Yes. Es war Sprudel, es war Champagner und zwar waren wir bei La Bulle Libre.
La Bulle Libre, genau.
Das sagt jetzt wahrscheinlich nicht so viel Leuten was. Ein bisschen besser kennt man es dann vielleicht, wenn man den einen Namen hört, nämlich Romain Henin.
Genau.
Der gemeinsam mit seinem Bruder Thomas das ganze Projekt macht, das ganze Weingut führt. Und du hast uns ein bisschen durchgeführt durch die Geschichte der beiden Brüder und auch wie das gegangen ist, dass da zuerst einmal eigentlich nur Romain Henin auf der Flasche gestanden
genau.
ist, dann eigentlich am anderen Weingut der Eltern Pascal Henin drauf gestanden
Richtig.
Ist und sie das dann zu diesem gemeinsamen Weingut von Romain und Thomas zu La Bulle Libre geworden ist.
Genau.
Und im Glasel gehabt haben wir natürlich Schaumwein, und zwar L'Odyssée Pétillon, Kapitel 1.
Genau, L'Odyssée Pétillon.
Und das war eine Cuvée aus 50% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir und 10% Chardonnay.
Genau.
Ich habe es ein bisschen zerrissen.
Ja, aber sehr liebevoll.
Sehr liebevoll zerrissen, weil wir es einfach schon besser getrunken haben, die Weine der beiden Brüder, aber das kann schon ganz, ganz groß.
Yes.
Und die machen schon sehr, sehr viel richtig. Also halt biodynamisch in der Champagne, das musst du einmal überhaupt erst machen.
Und dann 0-0.
Dann 0-0 auch noch. Also musst du einmal trauen, musst du einmal durchziehen. Und was da dann teilweise rauskommt, also wir haben ja selber gesagt, wir haben schon Flaschen gehabt, die sind halt unfassbar gut gewesen.
Richtig.
Das war eine ganz gute Flaschen.
Es war eine okaye Flasche.
Ja, also in einem Segment sicherlich eine schwache Flasche,
ja.
aber insgesamt eine okay gute Flasche.
Ja, ja.
Aber das kann halt ganz groß.
So ist es.
Story super spannend, wird gerade ganz gehypt und so. Wegen diesem ganzen Zero-Zero
genau.
Natural Champagne quasi, wo es halt nicht viel gibt. Super spannend und auch einfach diese Entwicklung mal zu sehen, dass wie immer hinter so einem Hype halt doch viel, viel mehr steckt als
ja, ja.
Ja, passt und rennt schon. Also da ist schon viel, viel Arbeit dahinter mhm. und viel, ja, gar nicht so einfache Sachen.
Ne? Nein, viele Diskussionen, ja. viel, wird das jetzt wirklich was, kann ich das wirklich jemals machen? Aber ja, einfach anhören. Und
genau,
dann,
mehr will ich gar nicht spoilern, ganz richtig.
Dann seht's, was da ist, dahinter steckt.
So ist es.
So, Michi, riesengroße Gläser.
Yes.
Goldener Wein.
Jawohl.
Was tun wir damit?
Schwenken.
Jawohl.
Nein, der Wein braucht Luft, der Wein braucht ein bisschen Zeit und der kann das große Glas auf jeden Fall vertragen.
Du hast es vorher gerade in beiden Händen hereingetragen, weil sie sind noch sehr, sehr kalt hier, diese Gläser.
Aber ist eh gut, du kannst das über die Zeit ein bisschen
Herrlich.
Beobachten.
Wunderbar.
Das auch mit den Personen dahinter besprochen.
Wundervoll.
Dass das grundsätzlich bei dem Wein funktioniert, dass das sowohl, wenn es ein bisschen kühler ist, als auch wenn es über die Zeit dann wärmer wird, beides sehr, sehr schön sich macht. Kann ja zustimmen.
Wundervoll. Ich hab dir jetzt halb zugehört, muss ich ehrlich sagen.
Kein Problem.
Weil ich sehr fokussiert war.
Okay, die ist schon im Glasl drin.
Ja, na voll.
Go for it. Meine Stimme ist einfach nur, wie für viele da draußen, zur Beruhigung da.
Zum Einschlafen.
Zum Einschlafen. Sagen wir ehrlich.
Nein, das ist jetzt ein absoluter Wahnsinn, wie sie das, wenn ich einmal einrich, in diversen Noten verändert bis oben.
Ja.
Es ist richtig arg, das ist wie so eine kleine Klaviatur.
Aha.
Herrlich. Und es fängt an, fast so mit ein bisschen was Frischem. Mhm. Es fängt an mit so ein bisschen Freshness und dann geht das rein in fast eine tropische Frucht.
Oh,
und dann
okay.
kommt, ja, na voll. Und das wird so richtig strahlend, ganz, ganz und fast zitrusiger.
Mhm. Ja, also, ja, das bin ich voll bei dir. Ja.
Das geht so richtig rein in dieses strahlende, tropisch-zitrusige da. Nicht tropisch müde, tropisch hell.
Ah, also du bist eher so bei, was ist das dann, Ananas oder?
Ja, so, aber nicht 100% voll Reife,
ja.
sondern nur so
ja,
dieses,
ja.
dieses Strahlende
ah,
davon.
Okay, ja gut, das verstehe ich, weil weißt du, das erste Ding, wo ich tropisch denke, denke ich dann immer an so Mango, an diese schwaren, tiefen Sachen.
Nein, wir gehen in diese ganz hellen, zästigen, tropischen
ja,
Früchte
ja.
rein,
da bin ich,
die aber so richtig intensiv sind.
Mhm, da bin ich viel
bei
mehr
Intensität
bei dir,
ja. ist hundertprozentig da.
Voll. Aber ja, dieses Zitruszeste, also dieses ganz Erhebende ist da cool. voll drinnen, ja.
All das, aber ich finde dann nochmal was, also das schreit nach Saft und das schreit, ja. es schreit ja wirklich so Ananas, ist eigentlich das Sinnvollste, was ich da jetzt irgendwie vergleichen
ja.
kann. Weil das ist die zitrischste Tropenfrucht,
ja.
die ich irgendwie
vor allem kenn. So, also eher so ein Ananas, die man halt bei uns kriegt.
Ja,
das
nicht halt
nicht ganz schafft, ja. Genau.
Aber trotzdem riecht es gut, ne?
Das ist also, ja auch voll geil sein kann grundsätzlich, weil es halt eben diese Frische mitbringt, ja voll.
Und ganz im Ansatz am Anfang unten hast du halt richtig diese kräutrige, grünkräutrige Frische
voll,
fast.
Voll. Ich bin ganz stark bei so Zitronenmelisse.
Ja.
Weißt du, wenn so Zitronenmelisse blau und zwischen die Hände.
Komplett. Ja. So richtig dieses Zitronenmelisse voll gerne, so diese ganz frischen, grünen Kräuter halt.
Ja.
Fast so ein bisschen, oder Basilikum geht auch in die Richtung, so Zitrone,
Basilikum
und
ja,
so weiter und so fort.
So, ja.
Dieses ganz helle, ja, frische, erhebende.
Oder so Zitronentymian auch, so diese.
Ja, genau.
Solche Sachen, also halt die Kräuter, die halt so ganz, wie du sagst, frisch und hell sind. Ja.
Ja, ja, also alles, was dich aufweckt quasi. Das ist jetzt so ein bisschen diese Grundbeschreibung dieser Nase.
Boah.
Das wirkt alles so, als würde das am Gaumen sofort aufwecken. Und es ist halt, es hat diese ganzen Layers in einmal einrichten.
Ja, ja.
Das voll. Ist nicht so vom einen Mal aufs andere Mal, sondern aktuell bleibt das sehr, sehr konstant, aber also wandelt sich während ich einrichte so arg.
Ja, ja, es wandelt sich in der Nase und es kitzeln unterschiedliche Sachen quasi, aber es bleibt per se ultra klar in dem, was es ist, von Anfang bis Ende.
Es
das braucht schon viel Luft.
Ja, ja, offensichtlich.
Also aber jetzt, da wo es jetzt da ist,
sehr schön.
Verändert sich das, finde ich, auch nicht mehr großartig, okay, sondern da ist wirklich jetzt genauso. Finde ich, soll das sein.
Absolut. Also, wenn es so bleiben kann, dann stört mir das gar nicht.
Ja. Also das ist jetzt da offen seit ungefähr 26 Stunden.
Mhm.
Und am Anfang ist das nochmal ein bisschen, es hat so ein bisschen was reduktiv Verschlossenes zu Beginn.
Das habe ich da jetzt kaum.
Gar nicht. Nein, ganz, ich finde ganz leicht drunter hast du also die Anklänge, aber das habe vielleicht ich auch stärker, weil ich einfach weiß, wie das
also,
am Anfang war.
Ich würde sagen, kaum hier.
Ja.
Gerade ein bisschen vielleicht in diesem Kräutrigen, das ganz am Anfang im Ansatz drinnen ist.
Ja. Ja, du hast so ein bisschen, also du hast am Anfang so ein bisschen so dunkelwürzigere reduktive Noten gehabt.
Mhm.
So einen ganz kleinen Hochschießpulver quasi.
Okay.
Das geht aber mit dem Tag offen weg,
mhm,
und dann fängt halt das Streuen einfach nochmal ein bisschen stärker an. Das kannst auch, finde ich, aus der Flasche sofort let's go, aber es gewinnt halt nochmal so viel, wenn du dem einfach Zeit gibst.
Also ich bin sehr froh, dass ich das jetzt in diesem Stadium habe, weil es ist sehr, sehr spannend. Also
voll.
Es ist sehr, sehr interessant in der Nase auch. Gefällt mir sehr gut. Es gibt
fast so ein bisschen sowas, fast so Brennnessel-Geschichten.
Ja.
So.
Also dieses ganze Grüne, richtig, richtig,
ja,
strahlend schön Grüne.
Vielleicht auch so Zitronengras und so ein bisschen in diese Richtung.
Ja.
Aber es ist ultra spannend zum Einrichten, finde ich.
Ja, voll. Deswegen sitzen wir jetzt auch schon so lange da und diskutieren die Nasen, weil es halt einfach eine sehr interessante Nase ist. Und es gibt mir, lustigerweise, das kommt ganz hinten, das kommt nach diesem ganzen tropischen, nach diesem zestigen und so weiter, mhm, und so fort, ganz hinten dran gibt es mir so ein, da kann ein Holz dran sein. Ganz oben in meiner Klaviatur kommt es. Ich nehme jetzt mal einen Schluck, weil es,
ja,
interessiert mich jetzt einfach,
ja, ja,
sehr, wie das im Gaumen ist. Mhm. Es ist Zitronensaft.
Oh ja.
Also es hat auch ein bisschen, ich habe mir gedacht, das hat mehr Volumen am Gaumen. Mhm. Es ist tatsächlich
ganz gerade.
Ganz, ganz geradlinig. Es gibt da am Anfang kein Links und Rechts.
Mhm.
Es ist schon
komplett.
Es ist schon da, aber das ist definitiv nicht auf der breiten Seite und
nein,
so absolut gar nicht. Und es ist sofort da diese Säure da. Und es greift sofort dieses ganze Zitrus-Thema.
Voll.
Im vollen Regenbogen quasi.
Ja.
Es hat auch weniger von diesen wärmeren tropischen Anklängen.
Nein, gar nicht. Gar nicht.
Es hat echt dieses ganze, alles was Zitrus ist, hat es.
Voll. Komplett, komplett.
Von Anfang bis Ende, am Anfang eher wirklich dieses Zitronenzesten-Thema.
Ja, ja.
Dieses Ultra-Freshe.
Mhm.
Hinten wird es dann fast lemongrassig.
Genau, hinten finde ich auch ist eher dieses Zitronengras-Lemongrass-Thema. Schiebt dann da raus, wird so ein bisschen in diese salzigere Richtung, Salz-Zitrone hinten raus. Und dieses, ich finde dieses, was wir vorher gehabt haben, Zitronenmelisse und so, das zieht sich schon durch. Also mhm, diese Kräutrigkeit ist schon.
Wobei die Kräutrigkeit auch mehr auf dem Zitrischen sitzt.
Ja, ja, voll.
Als auf dem Grünen. Also es wirkt beim Gaumen nicht wirklich grün. Es spannt schon.
Mhm.
Also es hat jetzt keinen Ticken, kein Fünkchen Überreife.
Nein.
Aber es gibt mir auch kein Grün.
Nein, gar nicht.
Hinten nachher. Das ist besser als jede Mundspülung. Ich sag's euch, wie es ist.
Ja, bist du bei Schipp richtig
so fresh,
durch. Ja.
Das ist so geil.
Mega. Und vor allem, das bleibt so lang.
Mhm.
Ich habe das heute in der Früh nochmal verkostet und bin dann zu meinem Friseur gegangen. Bin zurückgekommen. Es war noch immer da. Ich habe mir noch immer gedacht, geil. Also das schiebt wirklich so in die Unendlichkeit. Das ist ein Wahnsinn. Aber wirklich auf dieser Freshness. Du hast schon wirklich recht mit dem, du brauchst dann nicht mehr Zähne putzen, weil das, dein Atem bleibt frisch in die Ewigkeit.
Säure ist schon Säure.
Das ist schon ein Strahl.
Mhm. Lass da nicht aus. geht da wirklich bis am Schluss und dann weiter quasi.
Mhm. Immer da, wo wir bis jetzt gesagt haben, Laserschwertsäure, haben wir einfach gelungen, weil
das Laserschwertsäure.
Das ist wirklich, ja. Bis der Narisch ist, das zieht halt durch.
Hundertprozentig. Auf Basis von Laserschwertsäure und restlicher Struktur bringt man das halt sehr schnell zum Riesling.
Ganz richtig.
Gibt da wenig links und rechts da. Also.
Wo soll es denn sonst hingehen, wenn du genau. So ein präzises Schwert in der Hand hast, dann muss es halt fast Riesling sein. Ja?
Yes. Und es bringt mich auch zu nicht heiß.
Mhm.
Also es bringt mich weniger in die Pfalz, als mehr in andere Ecken, wo es kühler ist. Das ist so ein bisschen
auf jeden Fall auch richtig.
Das ist der Vibe. Kühle Ecken gibt es aber dann einige.
Ach, das ist korrekt.
Und das klassische Pinpointen von Buntsandstein oder ähnlichem habe ich da jetzt tatsächlich nicht wirklich als Möglichkeit. Kann schon sein, dass es das ist, kann aber sein, dass es auf was anderem steht. Es hat schon ordentlich viel, warte, gib mir das nochmal. Es hat schon viel Salz. Also richtig viel Salz.
Es hat übrigens kein Holz, nur so.
Mhm.
Aber es hast du am Gaumen dann wahrscheinlich eher mitbekommen. War in einem anderen Gebinde.
Mhm.
Aber ich verstehe den Aspekt, weil du da in der Nase so ein bisschen diesen ganz leichten Würze-Anklang hast, der dich dorthin bringen könnte. Mhm. Ja.
Genau, also am Gaumen ist sehr schnell klar, dass da absolut kein Fünkchenholz dran ist. Aber ja, in der Nase nur immer. Aber ja, kühle Sack, ich überlege gerade, ob ich die Person kennen kann. Das ist schon irgendwer, der absolut Großarbeit, das gefällt mir schon. Einfach unendlich gut, ne? Das brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Nein.
Kann das schon Rheinhessen sein oder sowas in Richtung?
Aber wie?
Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, für Rheinhessen hast du trotzdem dann ein bisschen mehr Volumina irgendwo mit dran.
Ja. Also ich würd halt die Pfalz einfach ausschließen, weil halt pfälzischer Riesling ist ganz gerne einfach wärmer.
Na klar. Aber Rheuhäse müsste halt ein sehr aktueller Jahrgang sein.
Ja.
Das ist nicht so aktuell.
Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht in diese ganz warmen Ecken stecken.
Gar nicht. Also warm ist die falsche Richtung, das stimmt schon.
Aber sind wir in Deutschland?
Nein.
Wirklich? Wo gehen wir hin mit dem Freund? Weil ich hätte es grundsätzlich schon nach Deutschland. Dann.
Das verstehe. Das verstehe.
Aber es ist kein ganz klassischer Stil.
Nein, das ist ein ultra eigenständiges Ding in Wirklichkeit. Aber
ich hätte schon nach Deutschland
trotzdem
dran,
von dem Gesamt.
Die Leute machen das heute.
Halt. Ja, und wer spielt halt am meisten mit Riesling ist am Schluss halt trotzdem Deutschland. Und dieses schon sehr, karg ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil ich finde, es ist gar nicht so karg, aber halt dieses sehr auf der Säure, auf dieser wunderschönen Säurestruktur aufbauende Ding und diese Salzigkeit, das tust halt dann schon eher an irgendeiner richtig steilen Ecke in Deutschland, als wie irgendwo anders hin.
Voll. Also es schreit klar nicht Mosel, es schreit klar nicht Pfalz, aber alles dazwischen hätte ich mir schon vorstellen können. Ne? Aber das heißt, wir sind nicht in Deutschland.
Korrekt.
Dann kann das überall her sein, sagst du, wie es ist. Überall, wo es kalt ist.
Überall, wo es kalt ist und wo es Riesling gibt. Ne? Ja. Also, das sind wir dann eh schon wieder relativ eingeschränkt.
Also ist es Österreich? Wenn ja, dann wisst ihr denn nicht, wer es ist.
Österreich, ist. Ja.
Wer macht denn das?
Ha.
Kann ich es überhaupt kennen?
Ja.
Sollte ich es kennen?
Ja, sicher. Also kennst du das schon grundsätzlich, aber ich glaube, du hast schon lange nicht mehr im Glasl gehabt.
Ah, sehr gut. Mal wieder etwas Altes ausgerollt. Das ist natürlich perfekt.
Ja, und ich glaube, du hast das. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir es eh gemeinsam im Glasl gehabt.
Okay.
Haben es damals auch leiwand gefunden, aber warum man immer nicht weiterverfolgt. Und immer dann letztens gedacht, eigentlich muss das jetzt einmal passieren. Weil,
sehr gut.
Weiß gar nicht, ich glaube, das war irgendeine Vivinum-Story oder so. Wo ich das irgendwie wieder top of mind gekriegt habe und mir gedacht habe, shit, das müssen wir machen. Na gut.
Okay.
Wir sind in Österreich, wir haben Riesling im Glas, soweit so richtig. Wir sind im Cremstal. Hilft da noch nicht weiter.
Nein.
Bevor ich auflöse, was wir da genau im Glas haben, müssen wir mal mit der Geschichte unseres Winzers starten.
Mhm.
Die beginnt in den 80er Jahren, nämlich als Sängerknabe im Stift Möck.
Was?
Man durch den Einstieg muss ich mir gönnen, weil ich es einfach so lustig finde. Später ist er auch noch Sopransolist gewesen.
Guter Mann.
Und hat unter anderem für einen lieben Herrn Jimmy Carter gesungen, also für so einen kleinen US-Präsidenten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind beim Markus Lang.
Das haben wir wirklich einmal gemeinsam im Glasl gehabt. Das ist aber sicher schon 3-4 Jahre her.
Richtig.
Ja, stimmt.
Der Markus Lang, der das Weingut HM Lang betreibt, übrigens HM wegen Heidemarie und Markus.
Yes.
Allerdings ist er mittlerweile geschieden und macht das allein. Das Weingut heißt offiziell noch so auf die Flaschen, steht aber nur mit Markus Lang.
Okay.
Nur damit das einmal ausgeräumt ist.
Dankeschön, habe ich auch nicht gewusst.
So, jedenfalls. Markus, Anfang der 80er Jahre, Sängerknabe und stellt sich gesanglich ganz gut an. Schulisch geht es dann aber doch ganz anders weiter.
Mhm.
Nämlich mit einer Hochbauausbildung in Krems, also Baubereich. Und nach der Matura und einer Zeit beim Bundesheer bei den Fallschirmjäger geht der liebe Markus nach Leoben an die Montanuni für Werkstoffwissenschaften.
What?
Ja, ja, siehst schon, es ist alles sehr, sehr technisch, das Ganze. Entsprechend ist auch der nächste Schritt jetzt nicht völlig überraschend, war er schon sehr speziell. Er macht seine Doktorarbeit nämlich in Köln am Deutschen Zentrum für Raumfahrt. Kann man schon mal machen.
Das sind verwirrende Wege für mich.
Ja, ja, pass auf. Er ist einfach ein technischer Nerd im besten Sinne.
Yes.
Innerhalb von 2 Jahren ist er dort fertig, quasi die schnellste Doktorarbeit, was es dort je gegeben hat. Also er forscht, entwickelt, ist da schnell vorn dabei in diesem Feld und ist dann kurz drauf bei einer Konferenz in San Diego und hat halt dort einen Vortrag gehalten und dann sind sie richtig filmreif. 2 Typen in dunkle Anzüge gekommen und haben gesagt, hey, sie kommen lieber mal mit. Also ich dachte, na gut, passt, machen wir. Das waren Talentscouts von der US Air Force.
Was?
Ja, ja. Und die haben ihn abgeworben für die Entwicklung von Kampfflugzeugen. No shit. Er hat dann einige Zeit in Amerika gelebt und eben für die US Air Force gearbeitet. Seine Frau hat er damals auch mitgehabt und sie haben halt dann Kinder gekriegt. Und da war für ihn irgendwie klar, Kinder in Amerika großziehen, boah, mit dem ganzen Gesundheitssystem und so, das, also da sind wir halt sehr verwöhnt in Europa,
ja,
und das
so
hat er
es
gesagt, nein, das machen wir nicht.
Okay, also ich habe mich schon gefragt, wie das jetzt um Himmelswillen wieder zurück ins Kremstal kommen soll, aber jetzt.
Ja, das dauert noch, weil
okay. Wir
sind noch lange nicht im Kremstal.
Ja.
Es geht einmal nach Deutschland, weil er hat dort Angebote gehabt und hat dann auch weiter in dieser Flugzeugbranche gearbeitet, bei verschiedenen Firmen in sehr gute Positionen,
ja,
unter anderem bei Airbus, also wirklich halt richtig coole Sachen. Und du siehst schon, keine Spur von A, Natur, und B, keine Spur von Wein.
Nein.
Der Markus hat erzählt, er hat schon hin und wieder mal Wein getrunken, so als Genuss heraus, aber auskennt hat er sich nicht. Wobei, er sagt, mit Wein auskennt er, das tut er auch heute noch nicht. Wo er sich ganz gut auskennt, ist Wein machen.
Ja.
Aber jetzt das große Weine der Welt, er hat gesagt, ja, mit Champagner oder so, das taugt ihm schon, das interessiert ihm schon, aber jetzt sagst du, er ist der große, viel besseren Überblick haben als er. Er ist im Endeffekt Weinbauer.
Außerdem weiß er, wie man Flugzeuge baut.
Richtig. Also der Mensch weiß sehr viele Sachen, wie man es baut. Da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt müssen wir mal die Frage stellen, wie kommt jetzt Weinbau überhaupt in sein Leben?
Genau.
Es hat bei einer in der Familie immer schon diesen einen Typen gegeben, der komplett stur Weinbau gemacht hat. Und der Wein war so verschrien, war so grauslich.
Nice.
Das hat man einfach nicht saufen können. Das heißt, niemand wollte dort hinfahren. Also die wollten ihn nicht besuchen, weil der hat immer ein paar Flaschen Eigenbedarf gefüllt.
Oh weh. Dann und hast du es natürlich gekriegt, wenn du dort warst.
Den Rest hat er halt einfach an die Winzergenossenschaft abgegeben.
Ja.
Das war der Cousin von seiner Großmutter und der ist dann 2006 verstorben herum und hat den Weingarten halt dann an die Mutter von Markus vererbt.
Ah.
Und jetzt ist die aber recht plötzlich dann 3 Wochen später auch verstorben.
Oh.
Jetzt hat auf einmal er den Weingarten geerbt.
Ah.
2006. Und ja, der Markus hat einen Weingarten gehabt, natürlich keine Ahnung gehabt, was er da tun soll.
Mhm.
Aber es war klar, er würde es irgendwie weiterführen, weil also verkaufen oder so oder verwüdern lassen war kein Thema. Verwüdert war es eh schon, also war schon
wurscht.
Aber das waren halt über 80 Jahre alte Reben, schon irgendwie spannend. Aber der Markus natürlich keine Ahnung von Wein und er wohnt in München zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Also knapp 4 Stunden entfernt von Krems. Also die Weingärten waren schon in Krems. Das heißt, wir kommen schon langsam näher an
es
das Kremstal.
Es geht langsam hin, ja.
Aber das dauert noch ein bisschen. Gut, so dass ich dachte, ja passt, das müssen wir irgendwie machen, weil jetzt im ersten Jahr hat er mal den Weingarten wem anderen bearbeiten lassen, das war noch irgendwie möglich für ihn persönlich.
Ja.
Im zweiten Jahr, dass ich dachte, bitte, das kann ja nicht sein, das machen wir schon selber, kann so schwer ja nicht sein. Also ist er einfach mal am Wochenende von München nach Krems, Samstag, Sonntag, Weingarten in Krems und hat das Weinthema schon so ein bisschen als seinen Ausstieg irgendwie so ein bisschen gesehen und sein Abstand von allem anderen, einfach zum Entspannen auch irgendwie.
Ja.
Und da hat er sich halt reingefuchst und das hat ihm halt taugt, da war er in der Natur, abgeschieden von allem anderen und am Montag ist er dann zum Beispiel wieder nach Dubai weitergeflogen oder so. Also halt wirklich sehr, sehr viel unterwegs zu der Zeit.
Ja.
Hat er mal ein bisschen gemacht, ohne halt jetzt wirklich Ahnung von Wein zu haben. Und das Erste, was er gemacht hat damals, war, dass er mal den alten Nachbar, dem der Weingarten daneben gehört hat, gefragt hat, wie tut man das? Ne? Also was macht man da?
Gescheit, ja.
Und der hat gesagt, naja, im Winter machst du Rebschnitt. Und der Markus hat gesagt, ja, okay, passt. Was mache ich da? Sag mir das mal, wie geht das? Und der hat gesagt, naja, das zeige ich dir dann im Winter.
Wieso also, fragst du jetzt so deppert,
genau.
Komm wieder.
Ja, eins nach dem anderen. Der Markus hat natürlich nicht bis zum Winter gewartet, sondern hat sich einmal eingelesen. Er hat gesagt, er hat 3 Kilometer Bierchen sicher gelesen, also wirklich alles auf für alle, ne?
Also, das steht es mir vor bei dem Herrn Techniker. Ja.
Richtig, aus der Historie heraus kann man sich schon ungefähr vorstellen, der hat sich da schon richtig reingefuchst. Passt. Alles angeschaut, mit allen möglichen Leuten mal geredet, einmal geschaut, wie komme ich da rein?
Ja.
Und dann ist er 2008 zuerst einmal ins Lagerhaus. Klar, du musst ins Lagerhaus, weil Spritzmittel kaufen.
Na klar.
Und der Typ im Lagerhaus halt ist in den Raum reingegangen für die Spritzmittel, hat sich zuerst einmal Schutzmasken aufgesetzt, damit er da reingehen kann. Und war halt alles so giftig. Und der Markus hat gesagt, okay, komisch. Hat das aber halt einmal gekauft, weil sie gedacht hat, ja, das ist jetzt da überall so gestanden und das muss man so machen. Dann hat er das im Weingarten einmal gespritzt, das hat alles so süßlich gerochen.
Es ist saugrauslich, es riecht wirklich grauslich.
Genau, er hat gesagt, das hat sich einfach ganz falsch angefühlt und er hat gesagt, nein, also pick's nicht. Nein, ja. Ich mache das da gerade zu meinem eigenen Seelenfrieden, da haue ich nicht irgendeine Chemiekeule auf, das muss einen anderen Weg gehen. Und hat halt angefangen, sich mit dem Thema biologischer Bewirtschaftung zu befassen, wieder ganz viel lesen, ganz viel mit Leuten reden, wieder reingenördet quasi.
Ja.
So viel Information, wie halt irgendwie geht, zusammengeholt und dann einfach einmal geschaut, was gehen kann. Es war damals eben dieser eine Weingarten, 2008 hat er dort da erstmals wirklich Wein gemacht.
Also es hat er gleich einmal selber gemacht.
Entschuldigung, der Mann hat Flugzeuge gebaut.
Ich glaube,
der wird sich jetzt wegen ein bisschen Wein ausscheißen. Er hat das gemacht, natürlich, aber halt wirklich als Hobby. Ohne jetzt irgendwie mehr Intention zu haben, da mehr draus zu machen, sondern das macht er nebenbei als Ausgleich, als Herausforderung, glaube ich, so ein bisschen.
Wie der Cousin von der Oma.
Richtig, so ein bisschen wie der Cousin.
Bisschen Eigenbedarf.
Wobei der hat Eigenbedarf gemacht und den Rest abgeben quasi. Der hat schon davon gelebt, glaube ich, von dem bisschen Wein.
Ah, wirklich?
Ja, ich glaube, der hat nicht nur den einen Weingarten gehabt und vererbt, sondern der wird schon mehr Fläche gehabt haben. Aber das war der eine Weingarten, der dann über Großmutter halt zu seiner Mutter gewandert ist und dann bei Markus gelandet ist. Er hat sich halt gedacht, ja passt, jetzt machen wir das mal. Wenn man sich die Geschichte von Markus so anhört, ist irgendwie klar, dass das früher oder später halt kein Hobby mehr sein kann, weil der macht das ja dann auch gescheit. Und so wie er das halt angegangen ist, ja, ohne klassische Weinbau, Ausbildung und Co., war das für ihn aber schon auch leiwand, weil er hat halt wirklich ein weißes Blatt Papier gehabt. Ne? Hat machen können, was er will.
Stimmt.
Das gemacht und das, irgendwann kommen halt Leute, die das interessiert. Kleiner Weingarten, er macht da irgendwas biologisch. Ne? Wir sind trotzdem da 2008, 2009, 2010 sehr, sehr früh für das Thema.
Ja.
Ne? Wenn man sich anschaut, wer da in Österreich was gemacht hat, dann ist das die Naturweinbubble, die da gerade anfängt, sie zu formen. Die hat aber eigentlich auch noch keiner am Schirm. Das fängt auch alles erst an. Und er ist da eigenbrötlerisch irgendwo halt auch unterwegs in seinem eigenen Ding.
Ja.
Aber es macht Sinn, dass da mal die Leute kommen und sagen,
was tust du denn?
Was tust du? Kann ich das einmal irgendwie anschauen? Kann ich das mal kosten? Und so kommt es dann auch, dass er 2012 tatsächlich den ersten Wein verkauft. Nicht unbedingt absichtlich, aber passt schon, weil wenn ein Restaurant mit einem Michelin-Stern anruft, die das irgendwie mitgekriegt haben, dann verkaufst du denen halt einmal einen Wein.
Okay.
Hat er gemacht. 42 Euro hat er damals als Preis festgelegt. Auch nicht so schlecht.
Aber
ich dachte, naja, gut.
2012 erst.
So richtig hocken dahinter. Der Mann hat halt auch wirklich gearbeitet. Der kommt halt aus der Wirtschaft. Der hat schon ein Verständnis dafür, dass man auch einen sinnvollen Preis festlegen muss für was.
Gescheit.
Ja, also der denkt schon ein bisschen mit.
Mhm.
War natürlich nicht schlecht. Plus eben alte Reben unendlich viel hocken. Wenn du es haben wollt, weil er hat es ja auch nicht gebraucht. Nein, hat er nicht gebraucht, das zu verkaufen.
Das ist halt der große Vorteil hier, ganz genau.
Ja, genau.
Du triffst ja keine Entscheidungen, weil du es verkaufen musst.
Ganz richtig. Jedenfalls nicht schlecht für den ersten Wein am Markt.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ist so ein bisschen ein Hype entstanden. Ne? Dann sind einmal die ersten Leute irgendwie aufmerksam geworden, so richtig. Dann ist Wein Naturell auf ihn aufmerksam geworden. Die hat er als Händler dann 2013 gehabt.
Mhm.
Und auf einmal steht er auf einer Weinmesse links Peter Jakob Kühn, rechts Luca Ruania, gegenüber steht quasi auch noch Pian Delorino. Also halt komplett absurd eigentlich. Und
ja.
Er so, ja, eigentlich keine Ahnung von Wein, aber passt, er stellt sich halt da auch hin. Und die Weine sind dann halt ja in Sterne-Restaurants gelandet. Menge hat es eh keine gegeben.
Ja.
Also vollkommen wurscht. Und ja, es war ein Weingarten. Steiner Schreck war das damals. Mhm. Die Weine waren damals auch noch anders wie heute, hat der Markus erzählt. Also er hat gesagt, das war schon, ja, wie jeder andere halt anfängt, das war einmal 13,5 Alkohol. Das war ganz was anderes.
Ja.
Das Ding da in unserem Glas hat 11.
Ja, so würde ich es einschätzen.
Genau, wir kennen ja die Weine von ihm auch. Dem fehlt halt nichts, ne?
Ja. Funktioniert genauso.
Absurd, ja. Es gehört, unter viel Anführungszeichen, gehört das ja zu seinen schwereren Weinen. Weil ja, sein Spektrum beginnt irgendwo bei 9, 9,5 Alkohol.
Ah, wirklich so? Also so ganz, ganz nett.
Ja, ja. Also der Grüne Veltliner Kalt und Klar hat, glaube ich, gerade irgendwie 9,8 oder so.
Mhm.
Aber im nächsten Jahr dann 9,6 oder irgendwie so in der Richtung.
Oh, okay.
Also das ist alles ganz, ganz auf der ja, feinen und leichten Seite.
Mhm.
Jedenfalls war das so um 2012, 2013, wie dieser Hype war, schon eine ganz andere Stilistik irgendwo. Und der Markus hat gesagt, wie sich das dann mal wieder normalisiert hat und der Hype so ein bisschen abgelungen ist, hat er sich gedacht, er muss jetzt einmal eigentlich seinen eigenen Weg finden, weil wenn das jetzt wen interessiert, dann kann er nicht einfach jetzt da stehen bleiben, sondern dann muss er da ja wirklich jetzt da mehr machen. So quasi,
muss er jetzt tun.
Dann muss er jetzt rein. Und hat sich halt einmal angeschaut, wie das geht, wie er eigentlich arbeiten will. Hm. Weil ganz zufrieden war er halt nicht damals, hat er gesagt. Also so hundertprozentig war er dort nicht. Er gemeint, das war jetzt da ja nicht irgendwie kompletter Schmarrn, das war schon guter Wein, aber er war noch nicht dort, was ich dachte, okay, gut, das ist jetzt wirklich irgendwas, was ich als Outstanding da irgendwie herzeigen will. Da muss noch mehr gehen. Und er hat gesagt, er vergleicht es ein bisschen mit einer Turnübung. Du kannst schnell einmal eine leichte Turnübung machen, kannst schnell auch einmal eine Fruchtbomben machen von Wein. Du kannst auch schnell einmal eine andere leichte Turnübung machen, nämlich irgendeinen Natural Wein, wo halt alles gerade und rum in alle Richtungen schießt. Das ist alles vergleichsweise einfach. Du hast viele verschiedene Faktoren, die das Ganze intensiv machen und du hast primär halt Alkohol als Geschmacksverstärker. Und dann war sein Punkt, dass er gesagt hat, ja passt, wenn du jetzt das Ganze runterbrichst, ohne irgendwelche Geschmacksverstärker, ohne zu arge Sachen, die irgendwas übertönen, wie jetzt einerseits Holz, andererseits flüchtige Säure vielleicht mal oder eben dieses arge Schwefelthema.
Ja.
Wenn du das runterbrichst, dann ist die wahre Challenge eigentlich, was zu machen, das diesen primären Geschmacksverstärker von Alkohol nicht braucht und trotzdem Intensität hat.
Ich finde es gut, dass er sich überlegt hat, was ist am schwierigsten und dann gesagt hat, ah, das mache ich.
Ja, naja, gut. Ich meine, Raumfahrt.
Richtig.
Einfach macht man nicht. Ja, also ein bisschen eine Herausforderung, bitte. Also er will ja auch nicht Wein machen für 100.000 Leute, der genauso schmeckt wie der von seinem Nachbar, sondern er will schon was, wo er sagt, okay, passt. Das ist jetzt irgendwie geil, weil es halt eigenständiger ist.
Ja.
Deswegen hat er gesagt, passt. Die Challenge ist, was passiert, wenn ich quasi unter für Anführungszeichen den Alkohol weglasse oder halt wirklich reduziere. Weil das, was ich ihm selber taugt hat, waren einmal die Sachen, die halt, so wie Champagner, ne, die wach machen, die munter machen, die leicht sind, die elegant sind, die frisch sind, die nicht einfach mit 14,5 Alkohol, die einfach niederbegeln und du spürst es eh nicht mehr.
Ich finde es super, dass wir vorher in unserer Verkostung gesagt haben, ah, der macht die wach.
Ja, ja, es
passt.
Ist
hat er gemacht, hat er gemacht, den Wein.
So, dann hat er sich gedacht, ja passt. Wie geht das, dass ich möglichst wenig Alkohol habe und trotzdem delikate, reife Weine,
ja,
wie du auch vorher gesagt hast, ne, das ist nicht grün,
nein,
das ist reif, aber es ist halt auf der ultra, ultra feinen Seite.
Ja.
Wie kriege ich das? Wie hat das trotzdem Kraft, Intensität, vor allem Länge? Quasi halt seine Idee von ungeschminktem, purem Wein. Das ist eine leibende Idee, aber im Normalfall kommt bei der Idee halt irgendeine grüne, unreife Suppen.
Richtig.
Wasser, wie wir ja wissen. Das heißt, es war klar, es wird nicht einfach. Sie haben wurscht, wie du auch richtig schon angemerkt hast, weil es muss nicht einfach sein, sondern wir überlegen mal, wo können wir aussetzen. Einerseits natürlich Weingarten, logisch. Weil wir wollen reife Trauben, die wenig Zucker haben, aber trotzdem reif sind. Markus arbeitet zu dem Zeitpunkt ja schon biologisch, seit 2014 dann auch zertifiziert, also schon mal erster Schritt. Alte Reben, generell schon mal wenig Ertrag, die Wurzeln, auch super.
Yes.
Gute Basis. Der nächste Schritt war für den Markus dann tatsächlich die Biodynamie, weil er gesehen hat, okay gut, da gibt es auch noch was, vielleicht bringt mir das weiter. Und er hat dann einmal 501 gespritzt, also Hornkiesel, zweimal hintereinander im August und hat gesehen, okay, seine Trauben sind viel reifer als die vom Nachbarn. Bei ihm ist die Reife voll angezogen. Bei seinen Trauben war das alles schon goldgelb, bräunlich. Beim Nachbarn war es komplett grün. Der Nachbar hat ihn auch gefragt, was ist mit dir? Also was machst du jetzt? Er hat gesagt, ja, er tut irgendwelche Präparate ausbringen. Und er hat gesagt, ja, wenn du das nächste im Weingarten tanzt, dann ja, können wir die einliefern so quasi. Also das ist nicht so gut angekommen. Ist natürlich dem lieben Markus Lang vollkommen wurscht.
Ja, ja, ich sehe es schon vor mir. Aber ich sehe es auch vor mir, wie der Nachbar sagt, jetzt kommt der Hund daher.
Naja,
hat nichts mit Wein zu tun. Und dann, was tut er da jetzt?
Aber seine Trauben waren halt auf einmal reif und die anderen nicht.
Ja.
Und das war für ihn wirklich der Moment, wo er gesagt hat, okay, passt, das funktioniert, das machen wir. Weil ich habe ihn natürlich gefragt, wie geht das, wenn du als totaler Techniker da mit Biodynamie hantierst. Und er hat gesagt, ja, er hat selber sehen müssen, dass das bei seinen Flächen funktioniert, sonst war es eh nicht gegangen. Und er sagt auch, gerade bei Hornkiesel sieht das.
Ja.
Bei den anderen Sachen tut er sich mit Fülle auch viel schwerer. Also er nutzt auch andere Sachen, weil er halt den Gesamtansatz der Biodynamie dem was abgewinnen kann, weil er sagt, na gut, ich habe gesehen, dass da was wirkt, was ich wirklich sehen habe können und quasi nachweisbar für mich war, in meinem Weingarten persönlich. Dann kann ich andere Sachen auch verwenden, aber grundsätzlich 5-1, weil da weiß er, das funktioniert bei ihm halt wirklich oder hat ihm wirklich gesagt, das geht. Gut, guter Effekt, bringt was, machen wir. Seit 2017 Demeter zertifiziert dann logisch, machen wir auch. Nachbarn haben ihm ausgelacht, das habe ich da eh schon erzählt. Weiterer wichtiger Punkt, und auch das macht vollkommen Sinn, niedrige pH-Werte.
Yes.
Da sagt der Markus, er hält da nichts davon, dass man sich insgesamt auf einen Faktor verlässt. Also auch dieses grundsätzlich, ich gehe durch den Weingarten, koste die Trauben und sage dann, ja passt, jetzt ist der richtige Lesezeitpunkt, davon hält er wenig. Er kostet viel, aber er sagt, das ist für ihn einer von vielen Faktoren. Er misst pH-Wert ständig, er misst natürlich auch Zuckergradation, aber wenn er sagt, das ist allein wiederum kein sinnvoller Faktor, in der Kombination sehr wohl. Und er sagt am Schluss, kannst du eh nur Bauchentscheidungen treffen, du musst aber so viel Information wie möglich haben. Weil er sagt, es geht eh nicht, du kannst nicht qualifizierte Entscheidung treffen auf die beste Entscheidung quasi. Mhm. Das gibt's nicht. Das gibt's halt aus seiner Sicht auch nicht in einem Managementsystem, weil da musst auch, holst du auch die Entscheidungen, also holst du auch die Informationen alle her.
Es ist immer so spannend, wenn Quereinsteiger in diesen Weinbereich gehen und ihre eigenen Ansätze aus unterschiedlichsten Bereichen mitnehmen.
Voll.
Da kommen teilweise so coole Ansätze bei raus. Das ist so super.
Na voll, also der fuchst sich da halt richtig ein.
Ja.
Der misst pH-Wert Zucker, der hat verschiedene Diagramme, wo er das auch in einen Jahresverlauf dann bringt, wo er sich anschaut, okay, wie verändert sich das? Also der geht halt wirklich mit einer sehr analytischen Sichtweise daran.
Ja.
Und das in Kombination mit Biodynamie, das ist halt natürlich saugeil.
Ja.
Weil da hast du halt wirklich alles, das Beste von allen Welten zusammengesammelt und dann schaust, wie geht das. Gut. Ist schon mal ganz gut, viele Informationsquellen und dann halt mit einem gewissen Gefühl und mit einer gewissen Erfahrung an die Sache herangehen. Gut. Ein Beispiel noch dazu, um zu verstehen, wie tief der Markus da im Weingartenmanagement drinnen ist, weil Quereinsteiger klingt ja immer so im ersten Schritt so, ja, der kennt sich ja gar nicht aus mit Wein und bla bla. Das muss man da ja anders sehen, weil der hat mehr über Wein oder Weinbau, richtigerweise, weil Wein ist ja per se dann wurscht, aber Weinbau, mehr über Weinbau gelernt als wahrscheinlich die meisten anderen Winzerinnen und Winzer jemals, weil er halt einfach ein Fuchs ist. Jedenfalls, er hat zum Beispiel Laubwände von 2,70 Meter. 2,70 Meter hoch.
2,70 Meter hoch.
Warum? Er wipfelt nicht, schneidet die Triebe nicht, das ist einmal der erste Grund, weil aus seiner Sicht geht es halt extrem um das Thema Beschattung. Auch noch viel mehr. Er hat sich das natürlich auch sinnvoll angeschaut und nicht einfach nur, passt, machen wir mal und es wird irgendwie gefüllt wärmer. Er hat sich Geodaten, Wetterdaten, Verdunstungsraten pro Jahr und so weiter alles zusammengeholt, aus den 60er bis heute, täglich in ein paar Diagramme geklatscht und hat sich angeschaut, wie viel heiß das in seinen Lagen eigentlich wird. Und er hat gesagt, bei ihm sind es im Mittel 2,7 bis 2,9 Grad mehr als in die 60er. Im Mittel.
Ja.
Im globalen Durchschnitt sind wir irgendwo bei 1,3 Grad gerade.
Aber wir wissen ja, dass Österreich sich stärker erwärmt.
Richtig, aber das ist halt wirklich bedeutend.
Ja.
Gut. Jetzt ist es aber so, dass es durch den Klimawandel viel mehr regnet.
Ja.
Nur der Regen kommt halt nicht mehr im Winter, sondern der kommt halt im Sommer.
Wenn du ihn nicht brauchst.
Richtig, da wo du ihn nicht brauchst. Was wir brauchen, damit das Wasser nicht so schnell verdunst, ist halt ein gutes Management in die Weingärten.
Ja.
Und viel Schatten. Deswegen hohe Laubwände, beschatten, Begrünung, die nur gewalzt wird in der Mitte, ja, das macht eh Sinn. Und nicht wipfeln, weil durch das Abschneiden der Triebe die Pflanze Hormone ausschüttet, die das Wachstum in der Wurzel und in den Trieben reguliert. Und damit das alles zusammenspielt und du nicht nur Querwurzelungen hast, weil das dann sonst das falsche Hormon, wenn du anschneidest, dann kriegt das halt nur mehr Querwurzeln unten, weil die Wurzel sagt, ah, okay, gut, ich muss quer schauen woanders, weil da geht es nicht weiter, musst du halt das Ganze, darfst aber halt nicht abschneiden.
Wickelt er oder lässt er Liane?
Nein, er zirkt es wirklich hoch. Es sind wirklich relativ gerade Wände.
Ja, okay.
Also es wächst nicht in der Mitte zusammen. Es ist keine Pergola-Erziehung quasi.
Ja, ja.
Es sind wirklich gerade Wände, sehr, sehr eng zusammen. Also du hast sehr wenig Abstand zwischen den Zeilen.
Ja.
Und da dann halt 2,70 Meter auf, das ist absurd.
Er hat sich wirklich seine eigene Beschattung gebaut, ja.
Ja, ja, also er hat sich wirklich komplette Detailüberlegungen für alles zurechtgelegt. Das ist ein Beispiel von sehr, sehr vielen.
Ja.
Weil der ganze Teil der Wahrheit ist natürlich nicht nur der Weingarten, das ist auch klar.
Wie tut das mit den ganzen Krankheiten? Weil wenn du sehr viel Beschattung hast und doch relativ viel Laubwand, die da auch die Feuchtigkeit bis zu einem gewissen Grad unten wahrscheinlich hält, weißt du?
Ja, musst halt viel dahinter sein.
Ja.
Also du musst halt das Laubmanagement, glaube ich, sehr detailliert im Griff haben, nämlich dass es da, wo die Beeren hängen, dann am Schluss genug Luftzug durchgeht. Das sind grundsätzlich einmal eh alle Steilstlagen. Mhm. Und du hast dahinter auch ein bisschen Wald, also du hast schon kalte Luft und wir sind trotzdem im Krems, du hast einen Fluss unten, also du hast schon einen gewissen Luftzug. Mhm. Aber ich glaube, du musst halt sehr dahinter sein, dass du wirklich dort ausbrichst, wo es notwendig ist und überall anders halt dann aufziehst.
Stimmt, mir es gar nicht so lustig vorher.
Nein, also das ist viel, viel Arbeit im Weingarten. Mhm. Jetzt gerade, also wir haben mit ihm telefoniert habe vorige Woche, hat er gesagt, ja, sein Leben ist gerade zu 100% im Weingarten.
Ja.
Aber dazu später auch nochmal mehr. Jetzt müssen wir mal zu den restlichen Teilen der Wahrheit kommen, weil es gibt noch mehr. Weil
ja, bitte.
Der Weingarten allein ist halt nicht alles.
Mhm.
Die zweite wichtige Säule am Weg zu einem Wein mit hoher Intensität und Reife, aber niedrigem Alkohol, ist für den Markus das Thema der Pressung.
Jawohl.
Beim Schluss geht es ja um Länge und Struktur im Gaumen. Mhm. Eh klar. Mhm. Die schätzen wir genauso am Wein und die unreifen Weine oder Weine mit wenig Alkohol haben im Normalfall halt nichts davon. Ne? Das ist halt im Normalfall einfach kurz und weg. Bei dem Wein jetzt, die Struktur ist ja immer noch da. Ne? Das greift immer noch, das fährt immer noch, die Frische ist weiterhin gegeben. So, wie machen wir das? Ohne hohe Zuckergrade und entsprechend hohes Alkohollevel, das ja das Ganze pushen würde, weil wenn ich wenig habe, aber viel Alkohol, dann schiebt er das Wenige ja trotzdem durch und verstärkt es. Mhm. Brauchen wir was anderes. Verantwortlich dafür, also für die Länge und für die Struktur, sind vor allem Kalium- und Calcium-Ionen. So. Und der Markus so erklärt, die nehmen zu, je näher du an der Schale dran bist.
Mhm.
Das macht für mich soweit Sinn, weil beim Apfel hast du ja auch in der Schale die meisten Nährstoffe. Wie schaffe ich das jetzt aber, dass das möglichst schalennah, aber schonend ausgepresst ist?
Mhm.
Was schon mal hilft, ist eine Vertikalpresse.
Mhm.
Also alte Baumkorbpressen quasi, das ist schon mal ganz gut. Deswegen haben wir ja in der letzten Folge erklärt, machen sie das auch in der Champagne ganz gern.
Yes.
Das kannst du zum schonenden Abpressen ganz gut nutzen.
Mhm.
Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Einerseits hat der Markus einen alten Keller und Keller darf man fast nicht sagen. Das ist ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, den ein Krems kaufen hat können. Das ist natürlich saugeil. Ist, ne? Du hast eine konstante Temperatur von 9 Grad, 70% Luftfeuchtigkeit.
Natürlich, sehr
mega,
optimal.
Mhm. Aber es ist halt jetzt dann nicht unbedingt groß. Das ist ein langer Schlauch.
Es ist ja nicht baut dafür, dass du Wein drin machst.
Ganz richtig. Es ist vor allem nicht dafür baut, dass du da eine Presse hineinstellst.
Ah, okay.
Wir wollen auch möglichst viel aus die Schalen rauskriegen. Das heißt, wir brauchen Kraft.
Yes.
Und was machst du als Techniker und Flugzeugbauer in der Situation? Logisch, du baust eine Presse. Kann ja nicht so schwer sein.
Ich hab's gewusst.
Na sicher.
Ich wusste, baust jetzt eine Presse.
Natürlich baut er eine Presse. In was für eine? Geboren war die Stahlbaumpresse. Also im Prinzip ist es genauso eine Vertikalpresse, aber in einer anderen Dimension.
Mhm.
Wir haben da eine Presse, die mit einem überdimensionierten Hebel, will ich gar nicht sagen, weil es ist eh richtig dimensioniert, aber es ist halt ein I-Träger.
Mhm.
Das ist wirklich ein Stahlträger, der quasi als Hebel wirkt.
So stellen wir das vor, Stahlbaumpresse halt.
Genau, der Stahlträger hat 3 Tonnen, an dem wiederum hängt der Gewicht von 6 Tonnen und mit dem Ganzen kannst du dann deine Trauben händisch über 2 Tage langsam abpressen. Das ist wirklich quasi, also du musst dir vorstellen, wie diese alten Baumpressen ausschauen, die ja diesen riesigen Baum im Endeffekt da quer
das
drüber
ist ein Baum.
Haben. Genau,
deswegen
genau.
Hast du
und dann hast du diesen Korb, wo halt gepresst
wird.
Das schaut im Endeffekt gleich aus und das Ganze ist halt wirklich aus Stahl. Und du stehst da wirklich 2 Tage lang, also das ist kein Scherz mit 2 Tagen, so klingt noch lang oder so, sondern das ist wirklich 2 Tage. Er steht da, meistens mit seinem Sohn, weil die sind eh schon super eingespült quasi.
Mhm.
Und dann dreht einer halt an der Kurbel und der andere schaut, wie viel noch geht.
Mhm.
Und dann wird er ganz langsam Millimeter für Millimeter weiterpresst.
Kann es sein, dass es Fotos von dieser Stahlbaumpresse gibt? Ich glaube, die steht auch im Grünen irgendwo.
Die steht mitten im Grünen,
ja,
ist auch von einem Architekturstudio, also mit einem Architekturstudio gemeinsam hat er die dann bauen lassen quasi. Also er hat halt die Pläne gemacht und hat gesagt, macht's, dass das schön ist, mehr oder weniger. Logisch. Und das schaut richtig cool aus. Ich werde das auch auf Instagram dann nochmal zeigen, natürlich in den Fotos und auch hier auf YouTube nochmal einblenden.
Ich glaube, das haben wir damals nämlich angeschaut.
Ja.
Ja, also nachdem wir das erste Mal seine Weine gehabt haben.
Das zeigt er auch ganz gern her, weil das ist halt schon ein geiles Drum. Das gibt es auch sonst nirgends.
Mhm.
Und er presst da quasi 2 Tage lang. Ganze Trauben. Ist bei alle Weine auch gleich. Am Anfang wird er ganz leicht angepresst wirklich und ganz langsam. Und am Ende bist du mit bis zu 100 Tonnen Kraft und über 6 Bar Druck da drauf.
Das ist schon wieder absurd, hörst.
Das ist völlig absurd. Was auch absurd ist, ist das Ergebnis. Nämlich eine Ausbeute von über 80 bis 180% Soft.
Wirklich?
Normalerweise bist du irgendwo so bei 60, 65 bei wirklich gute Pressen. Ja, ja, das ist schon der Goldstandard quasi. Mhm. Das ist nochmal ganz was anderes. Soft läuft dann mit Schwerkraft in die Felsenhöhle drunter, quasi in den Bunker rein, bleibt zuerst reduktiv, weil die ganze Presse mit Edelstahl ausgekleidet ist und oxidiert dann in der Saftwanne drunter.
Mhm.
Oxidation, zusätzliche Stabilität, auch das natürlich ganz schön, vor allem, wenn wir dann sehr minimal am Schluss schwefeln wollen.
Mhm.
Der dritte Schmäh kommt jetzt, nämlich im Keller, und zwar eh logisch extrem langer Ausbau auf der Hefe. Macht halt auch vollkommen Sinn, weil du willst ja Weine, die dann halt auch Tiefe haben, dann musst du halt auch denen Zeit geben.
Yes.
Sprich, eigentlich bei alle Weine immer 2,5 Jahre auf der Hefe, ohne jegliche Zusätze.
Ja.
Das Einzige, was der Markus immer macht, neben ein bisschen Batonage, also hin und wieder ein bisschen Batonage, ist, dass er bei der Gärung immer 5-6% ganze Beeren ohne Stiele dazu gibt.
Ah, wirklich?
Mhm. Also die bleiben dann auch drinnen.
Ja.
Intrazelluläre Gärung quasi als extra, bleiben über die ganze Zeit drinnen. Und nach dem Hefelager vor über 2,5 Jahren kommen die Weine dann mit ein bisschen Schwefel auf die Flaschen. Kriegen dann nochmal Zeit auf der Flasche, ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie überhaupt in den Verkauf kommen. Deswegen sind jetzt auch gerade 2021 und 2022 die aktuellen Jahre.
Okay.
Das hier ist 2021.
Mhm.
Und jetzt habe ich eigentlich die Weinbereitung schon ganz gut erklärt.
Yep.
Riesling, This Is Not A Love Song 2021.
Ah, this is Not A Love Song.
Richtig, von der Lage Steiner Schreck, also wirklich von der Ursprungslage. Wobei das, was er ursprünglich geerbt hat, war Grüner Veltliner Weingarten, also nicht genau der Weingarten, aber quasi das, was er dann dazu gekriegt hat, zu dem komme ich dann eh noch mehr. Jetzt muss ich dir, bevor du das bewerten darfst, noch erzählen, wo es die Weine gibt und erzählen, wie das Ding so heißt, wie es heißt und warum es so heißt, wie es heißt.
Ja, bitte.
Nämlich gibt es die Weine einerseits bei Lobenbergs, andererseits beim Simone Andreoli in Wien, also bei der Cantina Andreoli, bei Lebendige Weine in Deutschland und auch bei Wien Naturell. Der Riesling, das ist noch der Love Song, kostet um die 50 Euro. Und der Wein heißt übrigens deswegen so, weil der Markus gesagt hat, die Lagennamen sind per se ja wurscht. Kennt sowieso keiner dort. Also Steiner Schreck oder Braunsdorfer, da gibt es gerade einmal Ermund in Urban Stargard. Übrigens, Shoutout Urban Stargard, dem geht es gerade, glaube ich, nicht so gut. Also wer die Weine liebt, jetzt unterstützen, weil der struggelt gerade ein bisschen. Jedenfalls, wenn zwei Winzer da drauf sind, die beide kleine Mengen haben und in einer Nische agieren, kennt das keiner. Sonst gibt es dann auch Weingärten von der Stadt Krems. Das interessiert auch keinen.
Yep.
Deswegen hat er gesagt, er passt Fuchs und Dachs. Ein Veltliner in der Lage Braunsdorfer, wo ganz viele Dachsbauten sind.
Ah.
Und im Winter, wenn es richtig kalt ist, dann siehst du die Fuchsspuren, die zum Dachs runtergehen, weil sich der Fuchs in der Höhle vom Dachs, weil die ist einfach besser polstert.
Ah.
Der Dachs baut einfach bessere Höhlen als die Füchse.
Gut.
Und dann ist es tatsächlich so, dass die Füchse im Dachsbau übernachten.
Ja, aber vielleicht doch, dass deswegen. Der Fuchs eher ist und der Dachs ist halt der Dachs. Aber.
Nein, es ist Fuchs und Dachs, weil das halt einfach dazu passiert. Das hat er ganz leibend gefunden, deswegen heißt das so.
Süß.
Und This Is Not A Love Song, ja, eigentlich ist es ein Love Song an einen Riesling. Aber er hat sich gedacht, boah, das ist so schwulstig irgendwie.
Bisschen kitschig.
This Is A Love Song ist zu kitschig, genau. Da hat er gesagt, na passt. Das machen wir umgekehrt. So in der Früh irgendwann einmal im Bett ging, ist ihm eingefallen, also doch, ah, das passt. So, Leute, darfst du mal deine Bewertung überlegen und dann erzähle ich dann ein bisschen was von der Arbeit von Markus und wie das alles so abläuft.
Also, es hat natürlich schon meinen größten Respekt, wenn sie irgendwer so reinhaut in ein Thema, in dem er am Anfang, von dem er am Anfang er selber gesagt hat, das käme jetzt mit Wein nicht so gut aus, ne? Aber mit Weinbau. Will ich mich schon ordentlich auskennen, wenn
voll
ich das irgendwie machen soll.
Ja.
Was mich nur interessiert hätte, macht er jetzt noch irgendwas im Flugzeugbau und so weiter
jetzt
und so fort?
Jetzt hört er gleich noch mehr dazu.
Wunderbar, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das komplett aufgibt, während er was anderes macht, aber man merkt halt schon, der Mann hat sich was überlegt hierbei. Es ist schon arg. Und was immer faszinierend ist, ist, was für eine schöne Struktur Beine haben können und wie wurscht es da jetzt ist, dass es wenig Alkohol hat.
Völlig egal. Es ist so scheißegal.
Es funktioniert extrem gut, genauso wie es ist. Es braucht auch nicht anders sein.
Ja, war den Grünen Veltliner kalt und klar 22, habe kurz überlegt, was ich vorstellen soll. Ich finde halt, das ist für mein persönliches Geschmacksempfinden nochmal einen dicken geiler. Wobei ich den Grünen Veltliner auch sehr, sehr leibend finde. Der hat eh eben diese 9,5%. Und das ist auch out of the gate so voll, so da. Da kommst du nie im Leben auf die Idee. Aber immer doch, das ist für mich der größere Wein, deswegen sage ich dir das. Kalt und klar war der Effekt noch ärger gewesen von wie geht das mit 9,5%, weil dem gibst locker die 12 Alkohol, weil du sagst, ja gut, eher auf der leichteren Seite, aber...
Aber das funktioniert bei dem ja ganz genauso gut.
Nein, dieser aber du bist eher dort, weil halt 11 Alkohol kennen wir sie noch vorstellen, finde ich.
Ja. Und du kannst dir auch vorstellen, ich meine, ich war da jetzt auf 12 gegangen.
Ja, das, sicher.
Ne? Klassischerweise. Klar. Aber du merkst schon, dass das einfach wenig Alkohol und das ist einfach wurscht.
Ja, vollkommen egal.
Es fährt einfach genauso, wie wenn es mehr Alkohol hätte. Wahrscheinlich fährt es besser.
Ja, klar, es bleibt halt frischer.
Richtig. Und halt bis am Schluss, das ist halt das Schöne. Du hast halt nicht dieses Beschwerende vom Alkohol hinten am Gaumen.
Ja.
Sondern du hast nur das Erhebende vom ganzen Rest rundum. Voll. Und das ist schon richtig geil. Ja. Also das muss ich schon ehrlich sagen, schätze ich extrem.
Voll.
Kriegt man heute halt nicht mehr so oft oder kriegt man generell nicht so oft.
Nein, ich meine, das ist ja so schwer. Wir haben gerade darüber geredet, wie viel es heißer wird. Ja.
Mhm, ganz genau. Deswegen riesengroßer Respekt. Und dann taugt mir das natürlich auch für meine persönliche Stilistik sehr. Mhm. Also ich finde es halt einfach geil, wenn irgendwas daherkommt mit diesen wunderschönen Zitrusnoten, mit diesem ganzen erhebenden, hellen Fruchtthema, mit diesem ganzen erhebenden, hellen Zitrusthema und diesen ganzen wunderschönen Kräuternoten,
ja,
die aber niemals in dieses brutal Grüne reingehen, sondern immer in diesem schönen, tänzelnden, hellen drinnen bleiben und dann fort ist.
Komplett.
Also alles das, um zu sagen, wirklich, wirklich stark, gefällt mir extrem gut. Sowas trinke ich auch sehr gerne.
Oh ja.
Also top. Wenn wir uns Punkte überlegen müssen, dann bin ich da bei einer 9,5. Gefällt mir extrem gut.
Ich habe mir da eine 9,4 bis 9,5
ja
notiert, weil das ist halt einfach wahnsinnig guter Wein.
Punkt. Ich bin ja sehr klar bei meiner 9,5 da. Also wenn ich mir überlege, was ich gerne an Riesling trinke, dann ist das vorhin dabei.
Ja, da gibt es nicht viel. Mhm. Was das, also das musst du erst einmal wegbügeln. Das ist richtig, richtig stark. Ja. Du hast eh schon angeteasert, quasi, wie es beim Markus so ausschaut.
Ja.
Wir haben jetzt da über Entwicklung und über die Arbeit im Weingarten geredet. Neue Presse, langes Hefelager. Das war natürlich alles graduell. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen gegangen.
Mhm.
So 2018 zum Beispiel war sehr prägend, weil es sehr, sehr heißes Jahr. Er hat damals 65 Tage nach der Blüte gelesen. 65 Tage. Das ist schon sehr, sehr, sehr früh.
Ja.
Im Mittel redet man immer von 100 Tagen. Das stimmt heute auch nicht mehr. Das Nein. ist auch schon Blödsinn.
Ja.
Aber extrem früh, trotzdem reifes Traubenmaterial. Mittlerweile sind wir da auch eher bei 70. 75 Tage hat der Markus gemeint. Das lest man im Internet immer wieder, weil es halt so geil klingt mit den 65 Tagen. Das ist nicht der Normalfall. Das ist ein Blödsinn.
Mhm.
Er hat mittlerweile auch nicht mehr nur diesen ursprünglich kleinen Weingarten in der Schreck, sondern hat sich ein bisschen vergrößern können.
Mhm.
3,5 Hektar macht er insgesamt.
Okay.
Natürlich immer noch fast nichts, aber er macht das halt im Endeffekt komplett allein.
Mhm.
2017 hat er eben in der Riede Braunsdorfer was dazugekriegt. Auch die Lagen in der Schreck hat er immer ein bisschen erweitern können und da einzelne Parzellen nochmal dazukriegen können. Und in der Riede Lemberg, ganz oben fast am Wald, das ist alles steile, sehr karge Lagen da über Kremsstein oben.
Ja.
Also geil. Alte Reben, irgendwo zwischen 80 und 100 Jahre alt, also wirklich, wirklich leibendes Material. Mhm. Und einen großen Einschnitt hat es dann 2021 gegeben. Bis dorthin hat der Markus das allen Ernstes nebenbei gemacht. Nicht mehr aus München aus. Es war zu hart gewesen. Er war zumindest schon mal in Österreich. Aber er war in Wien Geschäftsführer bei der Easy GmbH. Kennst vielleicht von den Schlagowers-Kapseln.
Yep.
Und das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen. Mhm. Ne? Also die machen ein paar Mille Umsatz mit ein paar tausend Leuten.
Und er war Geschäftsführer einfach.
War Geschäftsführer, ja. Hat aber das Weingut halt gemacht, weil taugt ihm halt. Und er hat dann 2021 gesagt, nein, ich will nicht mehr im Büro sitzen.
Mhm.
Ich will nur mehr Wein machen. Und ich habe mit Markus ein bisschen diskutiert, weil er gemeint hat, ja, die ganze Geschichte dahinter, das interessiert ja keinen. Dieses Manager macht jetzt Wein, das ist ja voll abdroschen. Und ich habe gesagt, nein, ich würde das schon gerne erzählen, weil ja, ich finde, das ist erstens einmal eine absurde Leistung, dass man einfach auch sagen kann, obwohl ich meinen Job habe, habe ich mir da daneben was aufgebaut, was mir halt als Leidenschaft da taugt.
Ja.
Und gleichzeitig auch dieses, er hat einfach 21 gesagt, ja, die zwei Sekretärinnen, was ich damals gehabt habe, plus die 27 Bildschirme, die brauche ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt nur mehr Wein und ich schotte mich komplett ab von allem, weil jetzt stehe ich halt den ganzen Tag im Weingarten. Das ist schon, das zeigt schon, dass man solche Schritte machen kann überhaupt.
Ja.
Und ich meine, der Typ hat es in seinem Leben 700 Mal erfunden. Und das finde ich schon geil, wenn du selber denkst, so, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt da, ob ich mich da verändern soll. Also, wenn andere Leute das auch machen, dann kann man es vielleicht schon probieren. Und das hat er dann selber auch gesagt, ja, müssen wir dann vielleicht doch erzählen. Das ist vielleicht doch ein ganz, ja, ein cooles Vorbild, was den einen oder anderen dazu bringt, so einmal was auszuprobieren.
Und es zeigt uns nicht mehr, wer der Mensch hinter dem Weinen ist. Und dafür sind wir ja am Schluss dann trotzdem alle da.
Wenn du jetzt die Geschichte vom Markus durchüberlegst, ist auch klar, dass nur mehr Wein machen bei ihm jetzt natürlich nicht ganz nur mehr Wein machen heißt. Er ist zuerst einmal in die BOKU gegangen und hat sich da die wichtigsten Kurse und Prüfungen zum Thema Weinbau reingehauen. Also vor allem da, wo es um Hormonstruktur der Rebe geht, wo es um Physiologie geht, das hat ihm halt voll interessiert.
Ja.
Hat einmal zwei Semester lang durchgemacht. Und jetzt steht er halt im Weingarten und tüftelt, ist in der Natur und genießt es vollgas. Er hat auch gesagt, er bereut die Entscheidung keinen einzigen Tag. Also es taugt ihm voll, klar, weil es ein totaler Umstieg von Büro und Geschäftsführung. Und vor Ort, das hat er auch sehr betont, die sozialen Kontakte, die du halt da hast und haben musst, ja, auch durch das ganze, einerseits dein ganzes Team, aber auch das ganze Networking und sonst und da muss sein, dort muss sein. Und das von 100 auf 0 ist halt schon heftig, aber er hat gesagt, das war eigentlich die beste Entscheidung.
Es zeigt halt einfach, dass er nicht wichtig sein muss,
genau,
offensichtlich.
Genau. Und im Leben hat er gesagt, du musst öfters einmal aus dem Fenster springen, samt dem Fenster. Also er steht schon für diese Entwicklungen und diese Veränderungen.
Ja.
Wachstum ist bei ihm kein Thema, hat er gesagt, weil diese 3,5 Hektar sind eigentlich komplett allein eh schon fast zu viel.
Ja.
Also das geht sich halt ganz gut aus. Hin und wieder hilft einmal der Nachbar mit oder der Sohn mit oder halt ein kleines Team bei der Leser, hat er gesagt. Aber das sind alles Leute, denen er vertraut, die er extrem gut kennt.
Ja.
Also er hat gesagt, er will da jetzt auch nicht irgendwie 10 MitarbeiterInnen haben oder PraktikantInnen ausstellen oder sonst was. Er will schon jeden Schritt wirklich selber machen und selber machen und entscheiden können, weil das ist halt sein Ding. Und ja, da, diese kleinen Entscheidungen treffen können, das taugt ihm halt auch. Also mehr wird es nicht geben. Die Weine werden auch nicht schneller am Markt kommen, ist auch klar. Ist halt sein großes Privileg, hat er auch gesagt, dass er halt das nie machen hat müssen, um davon zu leben, dass er halt von Anfang an sich einen sehr langen Zyklus auch zurechtlegen hat können.
Hilft sehr viel jetzt.
Dass es halt wurscht ist, dass die Weine erst 3 Jahre nachdem sie gelesen worden sind, am Markt kommen.
Ja.
Scheißegal, das kann halt einfach die Zeit haben und dann wird das einmal verkauft und passt schon, oder ist okay. Und ich habe ihm sonst auch noch gefragt, natürlich, was er für Pläne in der Zukunft hat. Und er hat gesagt, ja, eigentlich kein. Also eher Beobachtungen weiterführen, hat er dann im zweiten Überlegen gesagt. Also diese ganz kleinen Sachen von der Arbeit im Weingarten übers Pressen bis zum Keller weiterhin in Ruhe beobachten, nicht mehr und nicht weniger. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es da in den nächsten Jahrgängen weitergeht. Weil ich habe das Gefühl, dass mit diesem ganzen Beobachten und Nichtstun sich schon noch sehr viel tun wird auch in die Weine. Ne? Weil jetzt macht er das seit 21, also seit dem Jahrgang. Aber der Jahrgang ist halt, da hat er ja trotzdem noch das ganze Jahr mehr oder weniger gekackelt.
Ja.
Aber seitdem macht er dann wirklich nur mehr Wein. Und da bin ich schon gespannt, was da noch an Details außer zum Kitzeln ist, wenn du das nicht am Wochenende machst, sondern halt wirklich dein ganzes Leben jetzt auf einmal dem widmest.
Das ist dein Fokus, ja. Aber andererseits, wie schön ist es zu sagen, ich muss jetzt gar keine Pläne mehr haben.
Ja, voll
sondern
geil.
Sondern das, was
voll
ich jetzt mache, passt perfekt. Und jetzt schaue einfach nur ein bisschen genauer drauf.
So geil, ja.
Schön.
Und wenn du das weiterhin schaffst, dass du wie in 22 Weine mit 9,5 Alkohol abfüllst, die dann halt pfeifen, dann bin ich einfach nur gespannt, wie das weitergeht, weil genau solche Projekte braucht man in der Zukunft. So wie wir es jetzt letzte Folge auch gesprochen haben, ne? Dieses ganze Zero-Zero und sonst was ist schon spannend, aber dann musst du halt, so wie der Markus zum Beispiel, der macht jetzt der Zero-Zero, der schwebt schon ein bisschen, ist ja kein Naturwein per se, aber der hat sich halt einfach seine eigenen Lösungen überlegt, wie das gehen kann, dass ich trotzdem eine sehr spezielle Stilistik mit wenig Alkohol zusammenkriege, aber dann musst du halt vielleicht, mach es mal, andere Wege gehen. Du musst vielleicht nicht unbedingt jetzt deine eigene Stahlbaumpresse bauen, das verlange ich jetzt von ihm, finde ich schon geil, aber...
Ich finde das schon gut.
Aber es kann, glaube ich, jetzt nicht jeder.
Okay.
Brauchst schon einen gewissen Background, glaube ich, dass du das irgendwie hinbringst.
Wahrscheinlich.
Aber allein dieses, in welche Details der Typ überlegt, da denke ich mir schon, das wird der Weg der Zukunft sein. Du musst halt noch viel mehr kleine Stellschrauben dran, weil es geht nicht mehr mit einfach, ja passt, geht sich aus, dafür wird das Klima halt nicht reichen.
Mhm.
Zumindest nicht in die Lagen, wo jetzt Wein steht.
So ist es. Ich glaube, dass es generell einfach extrem, also einfach eine super positive Geschichte ist, wenn du so im Detail über sowas nachdenken willst, weil du auf so viele extra Schritte draufkommst, auf so viele extra Möglichkeiten draufkommst, die du vielleicht da gar nicht nutzen musst, alle. Aber du kommst einfach auf so viele Details drauf und ich glaube, wenn du halt immer in dem Trott drinnen warst und immer so gearbeitet hast, wie du heute halt arbeitest, schaust du nicht so.
Na,
also
das
ich glaube, dieses Draufschauen ist schon auch so ein Thema, das ich komme nicht von da.
Ja.
Das heißt, ich muss einmal genauer schauen, wie ich das denn alles machen kann. Und nachdem er offensichtlich ein mega Tiftler ist.
Ja, natürlich.
Macht ihm das halt auch noch Spaß.
Na klar.
Also was gibt es denn Besseres?
Aber ich hätte immer so, also ich glaube, ich hätte Angst, dass ich, wenn ich das alles mal anschaue, dass das dann trotzdem auch, du musst ja das trotzdem dann gehen lassen können. das finde ich so faszinierend, dass du das kannst, mit all der Information das nicht zu zerdenken, weil ich glaube, das ist schon wirklich leicht.
Vielleicht ist das auch was wir noch lernen müssen, Michi. Vielleicht kommt das.
Glaubst du?
Nein.
Ich glaube auch nicht. So optimistisch bin ich dann doch nicht.
Aber vielleicht, who knows?
Nein, ja, stimmt. Stimmt. Entschuldige. Das war, also, nein, natürlich, das kommt noch. Das ist Erfahrung.
Das ist Erfahrung.
Ja, geil. Nein, finde ich einfach faszinierend.
100%.
Und einfach so eine eigenständige Stilistik da außer zum Fetzen. So geil.
Absolut.
Das ist schon auszeit die Stahlbaumpresse mit ein paar Tonnen.
Macht er das für andere Leute eigentlich auch?
Ich glaube, der Willi Bründelmeier will haben, dass er was abpresst. Das habe ich irgendwo gelesen.
Aha.
Aber ich glaube, grundsätzlich...
Ist das schon sein?
Das ist schon sein Ding, ja. Ich meine, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, weil 2 Tage lang dauert halt der Pressvorgang für eine Charge.
Ist schon zart.
Das wird sich auch gar nicht, also wird sich nicht auszahlen, glaube ich, für irgendwen anderen.
Aber auch die großen Baumpressen zahlen sich nicht aus für die anderen. Also das ist eher so, damit mache ich die großen meine Sache.
Ja, ja, na, sowieso. Also, nein, ich meine, auszahlen im Sinne von, dass wer andere Trauben zu ihm bringt.
Ach so,
oder
du
sonst
meinst
was.
Hinstellt zu ihm.
Achso, dass er es für wen anderen nochmal baut. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Challenge würde ihm schon reizen.
Ja, schon, oder?
Aber ich glaube, er wissert halt auch, was für ein Preis da draufsteht.
Okay, stimmt.
Der Mann kann rechnen, das passt schon.
Das ist richtig, das
aber
ist richtig.
Aber ich glaube, wenn du sagst, erst, wenn du dir mal eine Challenge gibst, so quasi, du willst irgendwas speziell anders, ich glaube, er würde nicht das Gleiche machen für genau die gleiche Art von Wein.
Mhm.
Jetzt sagst du, ja, ich will genauso Riesling in demselben Ding machen, so wie du oder Grünen Veltliner, das würde ihm, glaube ich, nicht sagen. Wenn jetzt ein Champagner-Winzer anruft und sagt, hey, ich habe da ein bisschen Asche, bau mal sowas. Ich glaube, das würde ihn schon zahlen.
Mm, sehr gut.
Aber wir werden ihm einfach fragen.
Perfekt. Das würde ich sehr gerne wissen, was ich tun muss.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
Ich sehe das quasi ein bisschen in seiner Zukunft. Ne?
Ja, also, ja, sicher.
Solche Lösungen für andere zu finden.
Ja, ich glaube grundsätzlich, auch, wenn er sich das dann anhört, weil er gesagt hat, er wird das dann sowieso einmal im Detail anhören.
Wundervoll.
Dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch als Anstoß nimmt.
Gefährlich.
Schau mal. Ich weiß nicht, wie weit ich mich aus dem Fenster lernen darf.
Man wird sehen. Ich werd gespannt darauf warten, was du für eine Antwort kriegst.
Ich hoffe, du verzeihst mir, lieber Markus, wenn du jetzt dann irgendwelche Anfragen kriegst von Leuten, die was haben wollen, dass du einen Preis passt. Naja.
So ist es jetzt, ja. Auf jeden Fall dir vielen Dank für diese wirklich gute Story. Das war schon richtig nice. Das
ist so eine geile Story.
Das ist richtig, richtig super. Es taugt mir sehr. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort dann auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Und vergesst nicht, 21. Juni,
Pop-Up-Event. Wir müssen das wieder
kommt vorbei, Wine and Dough ab 14 Uhr, beste Flaschen, wir sind auch da, let's go.
Ja, das wird richtig leibend. Wir haben schon sehr viele geile Sachen gesammelt, also die Weinkarte steht schon ziemlich.
Yes.
Es wird richtig geile Sachen offen geben.
Es wird gut.
Also ich teaser nur mal so an, Domaine de Xe, Magnum, Alto Alberecce 23.
Es wird gut, Freunde.
Es wird richtig
es
gut.
Es wird gut. Ich muss aufpassen, dass ich euch das nicht wegtrage.
Ja, geile Sprudelflaschen. Es wird richtig leibend.
Ja, wir haben Dinge für euch, macht euch keine Sorgen. Wunderbar. Dann bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.